Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Ein Thema, vier Facetten, so geht das bei uns in der Echtzeit. Geschichten, die man so noch nicht gehört hat. Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe mit Martin Böttcher. Und unser Thema heute, zeig dich. Was das bedeutet? Naja, Schluss mit der Geheimniskrämerei, Schluss mit klischeehafter Berichterstattung über eine berüchtigte Straße, Schluss mit der Scham, über Geld zu reden. Und ein bisschen Nacktes ist auch mit dabei.
Sich zu zeigen bedeutet, sich nicht zu verstecken.
Zeig dich von deiner besten Seite. Komm in den Club und zeig mir deine sexy Beine.
Mir gefällt am No-Pants-Trend, dass es so viel vereint. Leger und weit und oversized, cool, sexy.
Ich halt keine Rede.
So eine Rede kann ein echter Volltreffer sein und die Feier strukturieren.
Ich bin auf der Sonnenallee wirklich zu Hause und fühle mich trotzdem zunehmend irgendwie fremd.
Money, money.
Bei uns zu Hause hieß es immer, das Geld muss für uns arbeiten. Wir sind gerade in Sachen Finanzen wirklich sehr davon beeinflusst, was uns zu Hause vorgelebt wurde.
Das hast du zu verlieren. Zeig dich.
Und da sind wir dann auch schon mittendrin in unserem Thema Zeig dich. Das kann man wörtlich nehmen. Wir zeigen Bein. Vielleicht erinnert sich noch jemand an den No Pants Day, an dem man auf Hosen verzichtet, oder an den No Pants Subway Ride, bei dem vor allem junge Menschen in Unterwäsche mit der U-Bahn fahren, um gegen gesellschaftliche Konventionen zu protestieren. Aktionen, die offenbar Folgen hatten. Mittlerweile ist es in Mode, einfach so im Höschen rumzulaufen, ganz ohne Rock oder Hose und auch ohne No Pants Day. Wozu anziehen, wenn es auch ohne geht? Matthias Finger ist der Sache nachgegangen.
Die Frau, die am Bahnhof an mir vorbeistürmt, hat wohl vergessen, ihre Hose anzuziehen, könnten ignorante Mitmenschen meinen. Aber nein, das Outfit ist wohl mit Bedacht gewählt. Untenrum ein luftiges Höschen, kein Tanga, sondern eher ein breiterer Schlüppi. Und obenrum ein voluminöser Pullover. Dieser Kontrast macht den Look aus.
Also mir persönlich gefällt am No-Pants-Trend besonders gut, dass es so viel vereint. Zum einen ist es leger und weit und oversized, also es kann ziemlich cool sein. Es ist aber im selben Atemzug auch sexy, weil man das ganze Bein zeigt und das finde ich eigentlich das Spannende daran.
Magali Canela ist bekennender No-Pants-Fan. Models wurden so schon im Winter gesichtet. Brrr. Kendall Jenner kombiniert einen schwarzen Schlüpfer zur ebenfalls schwarzen Strumpfhose. Hailey Bieber trägt Höschen unterm langen Ledermantel. Bella Hadid zur Lederjacke und Kniestrümpfen.
Ich persönlich finde, der Look ist wirklich für jedermann gut geeignet, weil ich bin ja oben sehr weit und schlabberig unterwegs und dadurch sind Problemzonen wie Hüften, Bauch, ist es natürlich super, super kaschiert und daher ist es was für jedermann und nicht nur für unsere Supermodels.
Valentino, Ruff Simmons, Victoria Beckham. Viele Marken wollen beim No-Pants-Trend mitmischen. Mio Mio hat sogar mit Strass besetzte Höschen im Angebot. In denen wird Fleisch nicht einfach nur zur Schau gestellt. Da schwingt mehr mit.
Also eine Idee von neuem Körperbewusstsein und auch nochmal, finde ich schon, auch eine Spur Feminismus, was Selbstbestimmung des eigenen Körpers betrifft. Den Körper zeigen, mit viel Selbstbewusstsein durch die Welt gehen. Da gehört das für mich schon rein als Ausdrucksmittel.
Findet Modesoziologin Melanie Haller. Moderne Frauen lassen einfach die Hosen weg. Ganz neu ist das nicht. Minirock und Hotpants haben schon in den 60ern für Aufsehen gesorgt und modische Freiheiten erkämpft.
Häufig wird ja Edie Sedgwick genannt. Das war die Muse von Andy Warhol, die überhaupt damit angefangen hat, so blickdichte schwarze Strumpfhosen zu tragen und dann eben wie so einem schwarzen Höschen drüber, was eben auch ein Style ist, den TänzerInnen anziehen, zu proben. Damit ist Edie Sedgwick damals schon aufgetreten.
Ergänzt Diana Weiß, Professorin für Modejournalismus. Jane Fonda hüpfte in den 80ern in ebenfalls knappen Gymnastikanzügen durchs Bild in ihren Workout-Videos. Bei Leistungssportlerinnen hingegen sind freizügige Leibchen nicht so beliebt. Auf Nike ging neulich ein Shitstorm nieder. Bei einem neuen Olympia-Outfit für US-Athletinnen war das Bein extrem hoch ausgeschnitten.
Es geht um Freiwilligkeit. Ne? Man möchte das nicht oktroyiert bekommen, dass man sowas anziehen muss, vor allem im Fall der Turnerin. Und dass sie auch gesagt haben, es wird die halt einfach teilweise stören. Sie sind ja dann eben in einem sportlichen Wettkampf, müssen dann noch gucken, dass da irgendwie nichts raushängt aus der Hose, vielleicht dann noch dran rumzuppeln, was ja einfach ablenkt.
Apropos Gleichberechtigung. Von Prada gibt es den No-Pants-Look übrigens auch für Männer. Weiße Unterhose für 600 Euro. Dazu Hemd und Jackett für kalte Tage. Ich stelle den Look vorm Spiegel zu Hause nach, in Boxershorts, und finde mich eigentlich ganz schick. Doch meine sonst so modeaffine Freundin ist skeptisch.
Ist das Fake oder ist das etwas, was man jetzt ernsthaft tragen kann? Also ich kann mir vorstellen, dass man das vielleicht höchstens auf einer Party oder so trägt, aber dass man das im alltäglichen Leben einbinden kann als ernsthaft gemeintes Outfit, finde ich eher schwierig. Und glaube auch nicht, dass man das im Büro tragen könnte.
Wahrscheinlich wäre es gewagt, so durchs Funkhaus zu wandeln. So weit sind wir noch nicht. Aber die Zeiten ändern sich langsam.
Herrenanzugshosen werden ja jetzt auch schon kurz, also knielang oder oberschenkelbedeckend nur. Das Männerbein kommt immer mehr raus. Und das ist so ein bisschen so eine Verabschiedung dieses klassischen Männerbildes des 19. Jahrhunderts, wo der Männerkörper eben gar nicht sichtbar ist, sondern eben komplett verhüllt ist.
Gut Ding will Weile haben. Der No-Pants-Style war für Frauen bisher ein Winterlook, doch er lässt sich auch problemlos im Sommer tragen, mit Bedacht. Trotz drohender Hitze sollten die Höschen nicht mit anderen, sexy wirkenden Klamotten kombiniert werden. Das könnte billig wirken.
Man kann dann nicht dazu nochmal High Heels anziehen und dann nochmal ein Oberteil mit Spaghetti-Trägern, dann ist es halt sehr, sehr viel. Es ist halt einfach ein richtig cooler Look, wenn es so lässig mit schlichteren Teilen kombiniert. Ich würde sagen, im Sommer kann man das sehr gut auch mit einem Oversize-T-Shirt einfach anziehen.
Zeig dich und fang vielleicht erstmal mit den Beinen an. Mal sehen, wie lange dieser Trend anhält. Zeig dich, so haben wir diese Echtzeit überschrieben, und damit meinen wir unter anderem raus aus der Geheimniskrämerei. Also, wir sprechen über Geld, also über ein Thema, über das man angeblich nicht spricht. Gibt natürlich viele Aspekte. Wir reden über Geld und Frauen. Wie kriegt man das hin, selbstbewusst das Thema Finanzen anzugehen? Wie kann man Vermögen und Altersvorsorge in die eigene Hand nehmen? Christiane von Hardenberg weiß so einiges darüber. Sie ist Volkswirtin, Investorin und Autorin. Ihre Bücher tragen Titel, die direkt als Aufforderung verstanden werden könnten. Selbst investiert die Frau und mach mehr aus deinem Geld. Hallo, Christiane von Hardenberg.
Guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
Ich muss erstmal mit einer eigenen Beobachtung einsteigen, die vielleicht komplett schlimm ist, aber trotzdem, ich habe mich noch nie ernsthaft mit einer Frau über Anlagemöglichkeiten, Geld, Rente etc. unterhalten, mit Männern aber schon. Kann es sein, dass Frauen noch weniger über dieses wichtige Thema reden wollen als Menschen in Deutschland ohnehin?
Also Ihre Beobachtung ist vermutlich nicht ganz falsch. Ich habe natürlich eine andere Wahrnehmung, weil ich von Berufswegen sehr viel mit Frauen über dieses Thema spreche. Aber insgesamt beobachte ich schon auch eine Zurückhaltung bei Frauen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich beobachte allerdings auch, dass es sich in den letzten 5 Jahren schon deutlich geändert hat und die Bereitschaft, sich damit zu sprechen und sich auch untereinander auszutauschen, ist schon stark gestiegen. Allerdings merke ich schon, es ist immer noch so, Frauen bleiben unter sich und Männer offenbar unter sich.
Woher kommt denn aber dieses Ding, dass Frauen vielleicht ein bisschen weniger sich mit dem Thema Geld beschäftigen?
Ich glaube, es hat viel, oder ich glaube nicht nur, es gibt auch zahlreiche Studien dazu, es hat auch viel mit sozialer Prägung zu tun. Und sind Frauen, orientieren sich vor allem an dem, was sie zu Hause vorgelebt haben. Also wenn man Männer nach ihren Vorbildern in Sachen Finanzen fragt, dann nennen sie Steve Jobs, Elon Musk oder vielleicht auch noch Warren Buffett, während Frauen immer ihre Mütter oder nahestehende Verwandte zitieren als Vorbilder. Und ich glaube, daher kommt es auch, dass Frauen da so ein bisschen zurückhaltender sind. Also wenn man es zu Hause nicht vorgelegt bekommen hat, dann hat man da selten einen Anknüpfungspunkt.
Was würde sich denn ändern, wenn sich Frauen selbstbewusster mit Geld beschäftigen würden, wenn sie darüber sprechen würden, sich insgesamt mehr dafür interessieren würden?
fangen wir mal an mit dem Thema Altersvorsorge. Das ist natürlich schon für viele ein großes Thema und ist auch für viele ein großer Angstfaktor im Leben. Ich glaube, das kann man ganz leicht ausräumen, wenn man eben früh genug anfängt, sich mit den Finanzen zu beschäftigen. Was mir aber auch besonders wichtig ist und am Herzen liegt, ist, dass man halt auch innerhalb einer Beziehung ein selbstbewussteres Auftreten hat, andere Entscheidungen treffen kann, weil es ist ja doch noch oft so, dass die Frauen den größeren Teil der Familienarbeit machen und damit auch oft weniger verdienen. Das ist dann vielleicht auch noch ein Grund, warum sie das Finanzthema eher den Männern überlassen. Und dann passiert es doch ganz schnell, dass Frauen wieder in so eine Rolle rutschen, der Beifahrerin und eben nicht ihre eigenen Entscheidungen treffen und vielleicht auch bei großen Finanzentscheidungen nicht mitreden. Also es ist auch so, dazu gibt es auch Studien, dass die Haushaltsentscheidungen, die liegen natürlich in Frauenhand. Also die Frage, wie viel Geld geben wir für die Klamotten unserer Kinder aus, für die Lebensmittel etc. Aber die großen Entscheidungen, wie kaufen wir uns ein Haus oder kaufen wir uns ein neues Auto, die werden oft von den Männern getroffen. Und gerade die großen Entscheidungen haben ja auch erheblichen Einfluss auf die Frage, wie kann ich später leben? Und ich denke, umso wichtiger ist es, dass Frauen, selbst wenn sie weniger oder gerade auch wenn sie weniger zum Haushaltseinkommen beitragen, weil sie sich vielleicht mehr um die Kinder kümmern, umso wichtiger ist es, dass sie sich mit dem Thema auseinandersetzen und dass man da auch eine Beziehung auf Augenhöhe führen kann.
Aber ist es nicht vielleicht auch so, dass Frauen im Alltag so zwischen Job, Kindererziehung, Haushalt so eingespannt sind, dass da zu wenig Spielraum bleibt, um über Vermögen und Altersvorsorge nachzudenken? Und vielleicht auch, weil das so ein Thema ist, das als ja wenig sexy gilt oder uncool. Wie sehen Sie das?
Also wenig sexy und uncool, da tue ich ja hoffe ich einiges dazu beitragen zu können, das ein bisschen cooler zu machen oder interessanter zu machen, indem ich versuche, möglichst unterhaltsam über dieses Thema zu schreiben. Und ich gebe Ihnen recht, natürlich, gerade wenn die Kinder klein sind, hat man wenig Spielraum. Allerdings ist das so wie mit dem Sport, da muss man sich ja auch die Zeit für nehmen. Am Anfang reicht es ja, einmal meine Finanzen zu sortieren, vielleicht einen ETF-Plan aufzusetzen oder wenn ich ein bisschen schon was gespart habe, das einmal zu investieren. Das, denke ich, kann man so an einem Samstagvormittag machen.
Sie geben ja in Ihren Büchern und auch auf Social Media viele Tipps, schreiben darüber, wie es gehen kann, die eigenen Finanzen gut in den Blick zu nehmen. Keine Angst vor Aktien oder vernünftige Schulden, so sind Ihre Kapitel überschrieben. Jetzt hat nicht jeder gleich viel Geld und Frauen aufgrund der ungerechten Einkommen vielleicht sowieso noch mal weniger. Was könnten denn Frauen mit kleinem Einkommen machen?
Nicht nur mit kleinen Einkommen. Generell sollte man vor allem einen gewissen Betrag am Monatsanfang zur Seite legen und erstmal in einen ETF-Sparplan investieren. Dann höre ich oft, ja, aber ich habe ja nichts zum Sparen. Aber dann sage ich immer, wenn es nur 20 oder 50 Euro am Monatsanfang sind, es geht erstmal darum, daraus ein Ritual zu machen, das zu verinnerlichen, dass man einfach einen gewissen Teil seines Gehalts zur Seite legt und investiert und so langfristig eben einen gewissen Betrag aufbaut.
Gibt's denn da vielleicht so eine Art Faustformel, wie viel, weiß ich nicht, Prozent oder so man ungefähr von seinem Geld, was man verdient, ausgeben sollte für Altersvorsorge, für Vermögensansparen?
Oh ja, auf jeden Fall. Da kann ich Ihnen gleich meine drei liebsten Investitionshacks nennen, die ich auch schon meinen Kindern versuche beizubringen. Also der erste Hack ist, dass man 10-30% seines Gehaltes am Monatsanfang zur Seite legt und investiert. Womit wir auch schon auf den zweiten Hack zu sprechen kommen, dass man das gleich am Monatsanfang tut. Weil wenn man es erst am Monatsende macht, dann wird es nie reichen. Dann wird man den ganzen Monat darüber nachdenken, darf ich mir jetzt diesen Kaffee noch kaufen? Ja oder nein? Es macht überhaupt keinen Spaß. Und am Ende haben sie dann vielleicht auch gar nicht die 30%. Deswegen, was weg ist, ist weg. Und meistens kommt man ja doch damit aus. Und der dritte Hack, und den hätte ich wirklich gerne früher gewusst, ist, dass man von jeder Gehaltserhöhung oder Sondereinnahme die Hälfte zur Seite legt und investiert. Und wenn man das macht und damit schon früh anfängt, dann kommt doch eine ganze Menge zusammen.
In den vergangenen Jahren, da haben ja viele Beratungsbüros eröffnet, die vor allem Frauen beim Thema Geldanlage, Altersvorsorge unterstützen wollen. Es gibt Podcasts, Influencerinnen, noch mehr Frauen, die Bücher für Frauen schreiben und einen zielgerichteten Umgang mit Geld empfehlen. Ändert sich da vielleicht wirklich gerade was?
Ich denke ja, dass sich da ganz viel ändert, Gott sei Dank. Es waren halt überwiegend Männer bisher. Bodo Schäfer gibt schon seit Ende der 90er Jahre, sein berühmtes Buch heißt In 7 Jahren zum Millionär. Da fühlen sich tatsächlich wissenschaftlich belegt eher Männer angesprochen als Frauen. Und jetzt haben Frauen halt dieses Thema auch entdeckt und haben halt, glaube ich, schon eine andere Ansprache und eine andere Herangehensweise, dieses Thema zu vermitteln. Und ich denke, dass gerade diese Bildungsangebote unheimlich wichtig sind, weil ich der Meinung bin, dass man Finanzentscheidungen nur treffen kann, wenn man halt auch wirklich verstanden hat, was ich da tue. Und das klingt so einfach, aber leider machen das viele Menschen immer noch falsch, dass sie irgendwas machen, aber es nicht so ganz verstanden haben. Und Frauen fühlen sich doch oft sicherer, wenn sie das unter Frauen machen, weil man vielleicht die gleichen Vorstellungen hat, die gleichen Werte hat. Und deswegen begrüße ich das eigentlich sehr, dass sich das entwickelt hatte. Und ich habe jetzt auch mit einer Academy angefangen, wo ich eben dieses Finanzwissen explizit Frauen vermitteln möchte. Und bisher ist die Resonanz ganz gut.
Christiane von Hardenberg, Finanzexpertin und Autorin. Vielen Dank für das Gespräch. Sich zeigen, auch das gehört dazu, wenn man Reden hält, zum Beispiel auf der Hochzeitsfeier oder anlässlich eines Jubiläums, eines Geburtstags. Man muss sich da schon ein bisschen aus dem Schatten ins Licht begeben und jeder merkt dann, ob man sich aufs Reden versteht, ob man Angst davor hat, ob man bereit ist, etwas von sich preiszugeben. Aber wie ist das mit der Rede? Kommt sie nicht langsam aus der Mode? Das wäre sehr schade, findet jedenfalls meine Kollegin Susanne Balthasar. Sie hat sich Gedanken gemacht über den großen Auftritt auf kleinen Festen.
Achtung, gleich geht's los. Die Gäste lehnen sich entspannt zurück. Der Redner ist nervös und die Gastgeberin vermutlich auch. Was wohl jetzt kommt? Eine warme Wertschätzungsdusche aus Worten, die Biografie als Stationendrama oder peinliche Anekdoten aus der Jugend? Jan und Steffen sind erfahrene Redner und wissen, die Rede hat zwei Adressaten, den Geehrten und das Publikum.
So eine Rede soll ja auch irgendwie lustig sein. Die Leute sollen sich ja auch dann dran erinnern und sollen sagen, nee, das waren jetzt lustige 5 Minuten oder so.
Ich würde niemals eine chronologische Rede halten, wo ich irgendwie einen Lebenslauf nacherzähle und würde auch keine Rede halten, wo ich unglaublich viele intime Kenntnisse über eine Person preisgebe. Das würde ich maximal in kleinen Dosen nutzen, sodass so eine Rede auch so ein bisschen knistert.
Knisternde Ansprachen liebt Andrea, die selber keine Reden hält, auf die aber schon welche gehalten wurden. Ihr Mann macht das besonders gut. Andrea erinnert sich,
dass er bei dieser letzten Rede wirklich so alle Stationen nochmal so durchgegangen ist, also meine Lebensstationen und die eben in diese kleine Fernsehserie umgewandelt hat.
So eine Rede kann ein echter Volltreffer sein und richtig gesetzt die Feier strukturieren, findet Steffen.
Das hat so ein eigenes Charakter, ansonsten kommt man hier irgendwo hin, dann gibt es irgendwie was zu essen, Musik und dann dümpelt der Abend so hin. Es setzt irgendwie eine zeitliche Markierung, manchmal auch einen Höhepunkt eines Abends. Das erfordert die Aufmerksamkeit der Leute. Das hat ein bisschen auch etwas von einem Theaterstück.
So ein Auftritt kann natürlich auch daneben gehen. Sich einfach hinstellen wie Onkel Klaus und Schüttelreime vortragen, dafür haben wir heute womöglich zu hohe Ansprüche. Vielleicht kommt die Rede deshalb auch langsam aus der Mode. Auf manchen Einladungen steht sogar, bitte nicht reden. Auch Andreas Sendker wird immer seltener nach Festreden gefragt. Er arbeitet bei der Wochenzeitung Die Zeit, ist studierter Rhetoriker und Mitverfasser eines Wörterbuchs zur Rhetorik.
Wenn Freunde oder Verwandte Geburtstag haben, da wird nicht gefragt, willst du eine Rede halten, sondern da wird gefragt, kannst du ein kleines Video aufnehmen? Wir schneiden das dann zusammen. Also es gibt neue Formate sozusagen, Jubilare zu würdigen und wahrscheinlich werden die Rede auch ein wenig verdrängen.
Im Kommen sind andere Formate wie die Fotoschau, das Biografie-Quiz oder auch die KI-Rede. Ob es die noch in 2000 Jahren geben wird? Die Ursprünge der Geburtstagsrede sind sogar noch älter. Im antiken Griechenland entstand sie als Untergattung der epideiktischen Rede, der Gelegenheitsrede.
Tatsächlich aber gibt es solche Geburtstagsreden dann später sogar mit richtigen Regeln, wie sie zum Beispiel Cicero aufgestellt hat. Man lobt erstmal die Familie und die Heimat und dann lobt man die körperlichen und geistigen Eigenschaften des Jubilars und dann hofft man auf ein erfolgreiches und langes Leben.
So ging das durch die Jahrhunderte, sagt der Rhetoriker Andreas Sendker. In der Nachkriegszeit blühte die Tradition noch mal richtig auf. Buchhandlungen verkauften Ratgeber und Redevorlagen kursierten. Die bildungsbürgerliche Tradition demokratisierte sich.
Da gibt es diese Tradition dieser Schüttelreime, die gern mit der Verabreichung von Schnäpsen verbunden wird. Da gibt es so manche Momente, da möchte man gerne unter dem Tisch versinken. Aber es gibt eben auch das Gegenteil. Ich erinnere mich an Reden auf Verstorbene bei Beerdigungen, die tatsächlich sehr nah und sehr berührend und sehr, sehr treffend für die Situation wie für die Personen waren. Und das sind, glaube ich, Momente, die bleiben einem dann wirklich in Erinnerung.
Momente, die bleiben, das ist doch viel schöner als ein Gutschein oder ein Blumenstrauß, findet auch Andrea.
Es ist ein Geschenk auch. Ich wünsche mir eben auch eine Rede und weiß auch, dass andere sich das schon gewünscht haben und dann auch die Rede gerne dann nochmal ausgedruckt haben möchten und sie zu den Andenken legen.
Andere Auftritte möchte man am liebsten vergessen. Viele fürchten die Rede als Momente der öffentlichen Entblößung, als Texter, als Sprecher, als Mensch.
Wenn ich mit Menschen übers Reden rede, sage ich immer einen Satz: Reden lernt man durch Reden.
Ein Plädoyer für das Sich-Zeigen, ein Plädoyer für die Festtagsrede. Man kann das natürlich auch ganz anders sehen, aber das ist ja das Schöne an einer offenen Gesellschaft. Jeder, wie er oder sie mag. Zeig dich, so fordern wir es ja in dieser Echtzeit. Und da kann man jetzt einen Ort kennenlernen, der sich von ganz verschiedenen Seiten zeigt und der einen ziemlich schlechten Ruf hat, die Sonnenallee in Berlin-Neukölln. Für manche ist die Sonnenallee der Inbegriff gescheiterter Integration, für andere die gefährlichste Straße Berlins. Für mich, aber das nur am Rande, ist sie der Ort, wo ich meinen ersten Schülerjob hatte, in einer Nudelfabrik, aber das ist lange her. Wie ist die Sonnenallee wirklich? Wo zeigt sie vielleicht eine andere, eine überraschende Seite von sich? Das hat meinen Echtzeitkollegen Lukas Tomaszewski interessiert. Hi Lukas.
Hallo, grüße dich.
Woher kommt dein Interesse an dieser außergewöhnlichen Straße?
Es ist mein Wohnort. Also ich wohne seit 18 Jahren in Nordneukölln, nur knapp 100 Meter von der Sonnenallee entfernt. Und ja, hier habe ich zum Beispiel meine Kinder in die Kita gebracht. Hier gehe ich manchmal mittags essen. Ich kaufe hier mein Gemüse. Aber gleichzeitig habe ich auch irgendwie gemerkt, dass die mediale Darstellung eben als diese Krisenmeile der Republik auch nicht einfach so spurlos an mir vorbeigeht. Sie macht was mit mir. Und hier wurde ja zum Beispiel, wenn wir uns daran erinnern, in der Silvesternacht vor anderthalb Jahren die Polizei und ja auch die Feuerwehr von Jugendlichen attackiert. Hier haben eben Hamas-Sympathisanten am 8. Oktober Süßigkeiten an Kinder verteilt. Und es ist eben auch der Ort von so regelmäßig stattfindenden pro-palästinensischen Demonstrationen, die israelbezogenen Antisemitismus laut herausschreien. Auf dieser Demo im Januar war ich als Reporter da und habe auch tatsächlich versucht, mit den Demonstrierenden ins Gespräch zu kommen, aber leider ohne Erfolg.
Was sind Ihre Forderungen? Guten Tag, warum sind Sie heute hier? Why did you come to the manifestation today?
I'm interested in speaking with media.
Why not?
The occupation!
Why did you come to the manifestation today? Ja, müssen wir nicht, aber Sie können doch mit mir sprechen.
Fuck the Western Media!
Ja. Jetzt verstehst du es vielleicht, um es runterzubrechen. Ich bin auf der Sonnenallee wirklich zu Hause und fühle mich trotzdem zunehmend irgendwie fremd. Wie in diesem Moment. Auch wenn ich weiß, dass die wenigsten von diesen Demonstrierenden hier wirklich wohnen. Trotzdem, ich wollte einfach mal im Selbstversuch die Sonnenallee besser kennenlernen.
Selbstversuch ist ja immer so eine Sache. Schon wie man das angeht, dürfte das Ergebnis so beeinflussen. Wie hast du es gemacht? Wie bist du vorgegangen?
Ja, ich wollte möglichst ohne Vorurteile reingehen, ne? Und um eben Ängste und Vorurteile abzustellen, finde ich es eigentlich am besten, wenn man erstmal essen geht und mit den Leuten ins Gespräch kommt. Und in der Sonnenallee sind ja die Aromen und Geschmäcker des Orients wirklich zu Hause. Die arabische Gastronomie ist hier einfach nicht wegzudenken. Aus der ganzen Stadt kommen ja Menschen, um hier syrische Baklava zu essen zum Beispiel. Den besten dieser Baklava macht die Konditorei Damaskus. Sie hat im vergangenen Jahr in einem Dessertwettbewerb sogar das traditionsreiche KDW besiegt. Rida Al-Sakka ist vor 10 Jahren mit seiner Familie vor dem Krieg aus Homs nach Berlin geflüchtet und er hat mir den warmen Snack Künafa gezeigt.
Mmh. Wow.
Ich will etwas mit Käse vielleicht probieren. Das Künafa, kleines Stück.
warm gemacht und der Käse sieht nicht aus, als würde er süß sein, sondern salzig. Mmh. Künafer. Okay, also oben ist es so ein bisschen grießig, es ist ein bisschen kross gebacken und unten ist es Käse. So ein kleines bisschen, vielleicht kann man sich das vorstellen, als würde man Mozzarella im Ofen machen. Wie sagt man sehr gut auf Arabisch?
Wie? Laziz.
Laziz. Künafer, merke ich mir.
Schön, erstmal was essen. Und dann, wen hast du dann getroffen? Einen Sonnenallee-Experten? Gibt's sowas?
Ja, würde ich so sagen. Also Jörg Sundermeier, er ist Verleger und Buchautor. Er ist schon vor Jahren aus dem inzwischen beschaulichen Prenzlauer Berg in die chaotische Sonnenallee gezogen. Und eben dieser Mix aus türkischen Supermärkten, arabischer Gastronomie, den Hipster-Cafés, genau das hat ihn irgendwie angezogen. Ich wollte von Jörg Sundermeier wissen, was er eigentlich von der medialen Berichterstattung hält. Die Sonnenallee als Krisenmeile, als Laufsteg der Desintegration.
Die Sonnenallee wird aber auch sozusagen die ganze Zeit dahin stigmatisiert, dass sozusagen beide Seiten glauben, sie müssen dort sein. Also sowohl die, die dann eben ihre Hamas-Liebe ausstellen müssen oder sonst was. Und genauso kommen aber immer wieder CDUler oder FDPler her und sagen, das hier ist das krasseste Gebiet, ich bin schon dreimal erstochen worden. Deswegen ist es auch sehr interessant, dass wenn es um diese Nachrichten geht, geht es nie um den hinteren Teil der Sonnenallee, um den Treptower-Teil, weil der ist ja total stinkbieder.
Da hat Jörg Sundermeier natürlich einen Punkt rund um den S-Bahnhof Sonnenallee. Gibt es ja tatsächlich diese Kleingartenkolonien oder auch den Herzbergplatz, wo Hipster Minigolf spielen. Das taucht in den Medien wirklich sehr, sehr selten auf.
Ist natürlich auch nicht der aufregende Teil. Mhm. Der ist am anderen Ende, am Hermannplatz.
Ja, ich habe eben Gesichter der Sonnenallee gesucht. Menschen, die mir in den vergangenen Jahren immer wieder durch ihre positive Ausstrahlung aufgefallen sind. Helden des Alltags, die bewusst da bleiben, die durch ihre Arbeit und ihr Charisma diese Meile irgendwie zusammenhalten. Und ich wollte wissen, was eigentlich ihr Bild von der Sonnenallee ist. Eine von ihnen ist die Verkäuferin Frau Seven. Sie arbeitet in der Bäckerei Süß am Hermannplatz, verkauft Vanillekipfel, Börek, belegte Brötchen. Bei ihr decken sich wirklich alle ein, von der Rentnerin bis zur Streifenpolizistin. Und Frau Seven, sie strahlt von morgens um 6 bis abends.
Ich liebe erstmal meinen Job, auch wobei das sehr anstrengend ist. Nachts würde ich hier niemals rumlaufen. Es ist zu gruselig.
Ja, kann ich bestätigen. Nachts ist da tatsächlich gruselig. Wen hast du für deine Recherche ansonsten noch getroffen, Lukas?
Den Blumenhändler Dirk Weyer zum Beispiel. In dritter Generation betreibt er das Familiengeschäft Sonnenallee Ecke Janserstraße. Hier kauft die französischstämmige Hipster-Mama ihre Topfpflanzen, aber eben auch der junge Libanese eine Rose für das nächste Date. Das Besondere, aus dem großen Glasbungalow heraus verkauft Jörg Weyer als eine Art Zusatzgeschäft italienische Kaffeespezialitäten. Begegnungen an seiner Kaffeeecke stärken den nachbarschaftlichen Zusammenhalt und der äußert sich eben in Solidarität. So sieht er das.
Hier ist ja letzten Endes auch die ein oder andere Person unterwegs, die nichts hat und dann auch mal ein Trinkgeldschwein klaut. Aber dann muss ich auch sagen, meine Nachbarn haben sich dann denjenigen auch schnell wieder gegriffen und haben für die Mädels, die hier im Kaffee arbeiten, das Trinkgeld zurückergattert. Also ich sag mal, das dann auch wiederum Zusammenhalt und das funktioniert dann auch.
Ja, Dirk Weyer hat da einen richtigen Begegnungsort geschaffen und ist wirklich stolz auf seine Parkquadratmeter-Community. Es sei immer ziemlich viel los, sagt er, aber er liebt das auch.
Das ist natürlich eine sehr gute Geschichte. Bist du noch auf andere Storys gestoßen, wo es Konflikte zwischen den unterschiedlichen Gruppen und Menschen gibt? Vielleicht auch mit Happy End?
Ich war sehr überrascht, als ich den Klamottenladen Nackt entdeckt habe. Der Designer Moritz Danner entwirft und schneidert mit seinem Team hier Mode für Techno-Clubs wie zum Beispiel das Berghain. Die Sachen sind schwarz und sehr sparsam geschnitten. Man sieht, wie der Name schon verrät, wirklich viel nackte Haut. Da bleiben Konflikte nicht aus.
Die Sonnenallee oder auch dann weiter oben Kreuzköln ist ja, würde ich mal sagen, sehr getrennt von den Leuten. Also einmal hat man sehr viel arabisches Publikum, auf der anderen Seite auch sehr viele Hipper-Leute, die so in diese Techno-Szene reinpassen. So, das muss irgendwie zusammenpassen. Da hatten wir schon öfters Eckpunkte, wo hier arabische Leute nicht so happy waren mit der Freizügigkeit, die wir veräußern. Wir hatten früher ein sehr freizügiges Plakat draußen hängen, haben wir dann weggemacht. Und ich glaube, wenn da beide so ein kleines Stück aufeinander zugehen, dann hat man im Endeffekt einen coolen Kompromiss.
Moritz Danners Team besteht aus 15 Personen und nur zwei davon davon kommen aus Deutschland. Interessanterweise sind sehr viele junge Ukrainerinnen dabei. Leben und leben lassen ist irgendwie ihr Motto und das scheint echt zu klappen.
Manchmal natürlich auch nicht. Stichwort Anti-Israel-Demos bzw. antisemitische Demos. Hast du auch mit Menschen gesprochen, die sich unwohl fühlen auf der Sonnenallee?
Wer durch die Sonnenallee spaziert, der sieht überall wirklich diese Free Palestine-Sticker und diese Palästinenser-Tücher, also die sogenannte Kufia, sie sind überall präsent. Und darum wollte ich natürlich unbedingt auch wissen, wie sich eigentlich Jüdinnen und Juden in der Sonnenallee so fühlen, gerade seit dem Ausbruch des Krieges zwischen Israel und der Hamas. Ich habe zwei jüdische Neuköllnerinnen getroffen, die auch anonym bleiben wollen. Und mit einer von ihnen bin ich an die Ecke Reuterstraße gegangen. Hier wurden ja schon mehrere Demos von der Polizei aufgelöst.
Bin ich fast wie besessen so ganz häufig zu Demos gegangen, habe dann auf Instagram die Demos rausgesucht, bin so hin, um einfach das einschätzen zu können, was hier los ist. Ja, ob es gefährlich wird für uns. Und wir hatten zwei Kinder, die hier im Kiez zur Kita gehen und mit dieser neuen Situation ist einfach bei uns die Angst auch so gekommen, dass unsere Kinder nicht sicher sind letzten Endes, so in den ersten Tagen nach dem 7.10.
Wie fühlt sich das heute an?
Also ich laufe hier täglich hin, bin auch auf dem Arbeitsweg hier und es ist so schon ein bisschen für uns so eine Zäsur, dass wir halt das Gefühl haben, wir wissen nicht so genau, ist hier unsere Zukunft, wir würden eigentlich sogar auch vielleicht woanders hinziehen in Berlin. Das ist aber leider nicht so möglich, einfach von der Wohnungssituation her. Aber eigentlich war es für mich immer ein super inspirierender Ort und irgendwie bin ich auch traurig darüber, dass es für uns jetzt so eine andere Wendung auch genommen hat. Dass wir halt nicht genau wissen, gehören wir eigentlich hier auch dazu.
Ja doch, verdammt nochmal möchte ich natürlich in diesem Augenblick rufen, aber ich kann nicht. Mir bleibt irgendwie so der Kloß im Halse stecken, weil meine Gesprächspartnerin wirklich am ganzen Leib zittert und ich weiß, dass ich ihr vielleicht irgendwie so tröstende Worte jetzt spenden könnte, aber diese Unsicherheit eben nicht nehmen kann. Zeig dich, das kann ich jedenfalls nicht sagen.
Eine aufregende, manchmal auch schwer zu ertragende Straße, ist das vielleicht dein Fazit so in Sachen Sonnenallee?
Die Sonnenallee ist laut, sie ist bunt und am besten wirklich zu Fuß zu entdecken. Wer sich Zeit lässt, der kann unglaublich liebenswürdige und spannende Menschen hier kennenlernen. Leider hat der Krieg zwischen der Hamas und Israel aber auch gezeigt, wie schnell sich Antisemitismus Bahn bricht und hinter vermeintlicher Israel-Kritik versteckt. Nicht alle können sich hier zeigen.
Aber die Sonnenallee zeigt sich von ihren verschiedenen Seiten. Vielen Dank an Lukas Tomaszewski.
Gern.
Das war sie, die Echtzeit. Mehr von uns gibt's in der DLF Audiothek App. Immer eine Episode zu einem Thema, immer mit vielen guten Geschichten. Ich bin Martin Böttcher, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, ja?